Ich darf anschließend an eine Folie in Ihrem Vortrag, um überzuleiten zu unserem nächsten Vortrag, die Frage der Bedürfnisse der Patienten. Und es war jetzt ja doch sozusagen wieder zu sehen, dass Patienten sich zu wenig aufgeklärt fühlen, dass sie mehr Kommunikation brauchen, dass es unbefriedigte Bedürfnisse gibt. Und hier freuen wir uns am Podium nun das Thema auch der Frage der Rolle des Hausarztes in der Behandlung von Krebskranken mit an Bord zu haben. Ich darf Ihnen Herrn Dr. Christian Euler vorstellen, der Allgemeinmediziner ist, seit 1982 tätig als Gemeindearzt in Rust und Präsident des österreichischen Hausärzteverbandes. Er wird Ihnen möglicherweise in dieser Funktion auch als diskussionsfreudiger Gesprächspartner in standespolitischen Fragen bekannt sein rund um Elga oder die Gesundheitsreform. Ja, wir wissen, dass sozusagen die Diagnose Krebs regelmäßig auch Patienten in eine Art Schockstarre führt, wo sie dann beim Hausarzt landen und diesen fragen, was habe ich denn eigentlich und wie geht es jetzt eigentlich weiter, sobald sozusagen diese Schockstarre gelöst ist. Wir wissen aber auch aus Erhebungen, dass der Kontakt des Hausarztes zum Patienten 6 bis 8 Minuten im Durchschnitt dauert, wovon 4 Minuten der Arzt redet und 80 Sekunden der Patient. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen, Herr Dr. Euler, wie die Rolle des Hausarztes in der Betreuung von Krebspatienten aussieht und wie sie aussehen könnte.
Ich danke für die Einladung, die auch jetzt bei meiner Vorstellung so lieb ausgefallen ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr sprechen müsste, weil ich schon so dankbar war, dass ich überhaupt gekommen bin. Ich habe von 1977 bis 1980 meinen Turnus gemacht in Eisenstadt und es ist ein einprägendes Erlebnis für mich, wie wir bei einer Visite, ich natürlich als einer der Jüngsten, als auf dem letzten Platz dieses hierarchischen Umzuges, einen Patienten erleben, der sich mit letzter Kraft aufbäumt und sagt, Herr Primarius, habe ich Krebs? Und der Primarius sagt, was reden Sie denn zusammen? Und ich sage, danke, Herr Primarius. Und das hat mich sehr erfasst und ich habe gewusst, so kann es nicht sein. Und wenige Jahre später, schon in der Praxis, habe ich einen Brief aus der Chirurgie Wiener Neustadt bekommen, da stand recht am Anfang, Stand der Patientenaufklärung vollständig. Ich wusste, da ist das anders geworden. Ich wusste aber noch nicht, wie genau und wie sehr. Und durch die Notwendigkeit, in einer allgemeinen Praxis natürlich regelmäßig mit Krebspatienten zu tun zu haben, habe ich dann Learning by Doing gewisse Dinge für mich erkannt. Zum Beispiel, dass Patientenaufklärung nicht heißt, den Patienten so sehr mit der Wahrheit zu bedrängen, dass er nachher eine Prüfung darüber ablegen könnte, wo er wie große Metastasen hat, sondern dass Patientenaufklärung heißt, ihm zu signalisieren, wir können jederzeit darüber sprechen. Und es gibt Augenblicke, wo ich glaube, dass man das etwas offensiver machen soll und es gibt Augenblicke, wo man es sehr defensiv machen muss. Meiner Erfahrung nach ist der beste Augenblick für die umfassende Patientenaufklärung nach der Erstdiagnose. Hier ist es erstens einmal notwendig, dem Patienten, dem ja demnächst sehr belastende Therapien zugemutet werden, auch klarzumachen, dass seine Krankheit sehr belastend ist. Diese Waage, was kommt hier und was soll aufgewogen werden, dieses ausgewogene Verhältnis im Gespräch, das ist ganz wichtig. Und hier kann es nicht deutlich genug sein, denn wir wissen, dass die meisten Krebspatienten nach dem ersten therapeutischen Durchgang sich gut fühlen. Dass ihnen das Erleben geschenkt ist, ich habe Krebs, aber mir geht es eigentlich wieder gut. Und das dann verliert dieses Schreckenswort für den Patienten, diese Bedrückung. Und hier würde ich mir wünschen, das ist ja auch schon angeklungen in Referaten, dass dem Patienten auch die Rückkehr in das normale zivile Leben leichter gemacht wird. Stichwort Arbeitsplatz. Die von mir sehr geschätzte Onkologin, Frau Dr. Maroschi, hat einmal in einer Zeitschrift, wo Onkologen gefragt wurden, was sie für wichtig halten, als einzige das nicht-medizinische Postulat aufgestellt, die Rückkehr des Patienten in das Arbeitsleben. Wenn die Krankheit mehr fortgeschritten ist und vor allem, wenn wir wissen, dass sie wahrscheinlich bis zum Tod fortschreiten wird, dann ist dieses Gespräch ein anderes. Dann können wir erkennen, dass für den Patienten der Wunsch und die Wirklichkeit, die Wahrheit und die Hoffnung, dass die nicht mehr so scharf abgegrenzt sind. Und auf das müssen wir uns einlassen. Und wenn es ganz schlimm ist, wenn wir also wirklich schon Patienten betreuen, die sehr von ihrer Krankheit in ihren täglichen Verrichtungen und im Alltag bedrängt sind, dann ist uns zwar nicht gestattet, die Unwahrheit zu sagen, aber wir sind doch aufgefordert, die guten Botschaften zu akzentuieren und die schlechteren Botschaften weniger zu behandeln. Zu sagen, wo sie ihren Haupttumor hatten, konnte nichts mehr nachgewiesen werden, dass sie leider in der Lunge jetzt auch einen Prozess haben, das hat sich wieder bewahrheitet, aber sie spüren es noch nicht. Sie sind in einem Stadium, wo es schwer vorhersehbar und vorhersagbar ist, was passieren wird. Nützen Sie Ihre Tage. Ich habe das persönliche Erlebnis gehabt, dass ein fast gleichaltriger Freund mich konfrontiert hat mit der Tatsache, ich gehe morgen ins Krankenhaus, ich habe einen überfast großen Tumor im Darm und werde operiert werden und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und ich habe ihm damals ganz spontan was gesagt, worauf er mich erst Monate später darauf aufmerksam gemacht hat, das war gut. Ich habe ihm gesagt, er war auch Arzt, bitte bedenke, dass du bei allen Studien, die du kennst, der Krankheit noch nicht dabei bist. Ich habe ihm faktisch gesagt, du wirst deine eigene Patientenkarriere leben. Und ich habe ihm gesagt, schau, dass du immer etwas hast, worauf du dich freuen kannst. Und auch das war ihm möglich. In den 2 Jahren, die er noch hatte, hat er große Projekte, von denen auch andere Menschen sehr viel hatten, zu Ende geführt. Um auch ein Beispiel zu bringen von diesem Verschwimmen der Wahrheit und der Wirklichkeit. Ich saß einer Patientin gegenüber auf ihrer Terrasse in Ockau im Burgenland und auf dem langen Grundstück war vorne das Elternhaus und hinten ihr Haus und unter Tränen hat sie mir gesagt, ich war heute vorne bei meinen Eltern und habe mich verabschiedet. Ich glaube, ich werde diesen Weg nicht mehr oft gehen können. Und in dem Moment stoßt so ein junger Hahn von den Händeln, die dort umrennen, so sein erstes Krähen aus. Und da sagt sie, aus dem mache ich nächsten Frühling eine Kokowale. Und sie glaubt es genauso, wie sie das andere geglaubt hat. Hier wäre es sicher falsch zu sagen, sicher nicht, weil der Hahn wird älter werden als sie. Man darf also nicht die Unwahrheit sagen. Denn Patienten spüren das. Aber man muss, auch wenn man sie dann betreut, schon sozusagen palliativ betreut, man muss sich bemühen, immer noch eine kleine Erfolgsmöglichkeit zu finden. Morgen probieren Sie ein kaltes Joghurt mit Früchten, vielleicht geht es besser. Und dann geht es vielleicht besser und der freut sich. Und morgen müssen wir die Verdauung wieder in Gang bringen und so. Banalitäten, aber für den Patienten in diesem Moment wichtig und ein Erfolgserlebnis. Ich habe mit einem sehr verdienten und in die Jahre gekommenen Arzt unserer Gegend zufällig im Dienst eine Begegnung gehabt, wo ich ganz verwundert war, einfach aus einer, das wird wahrscheinlich eine engagierte Mutter zu ihrem Kind auch sagen, dass man mit solchen Banalitäten dort absolut punkten kann. Denn wissen Sie, die Patienten, die wollen begleitet sein. Das ist klar. Und die ersten Begleiter sind die Familienmitglieder. Und deswegen sollte man Krebspatienten, so gut es geht, in ihren Familien belassen. Ich habe auch da auch Extreme erlebt, die natürlich verständlich sind. Kinder werden faktisch aufgesogen vom St. Anna Kinderspital, die sehen sie nicht mehr. Es ist einige Jahre her, wie ich dann gehört habe, dass aus dem St. Anna Kinderspital eine Krankenschwester nach Rust kommt, um einem 11-jährigen Buben Blut abzunehmen und mit dem Blut wieder nach Wien zurückfährt, habe ich dann dem Primarius einen Brief geschrieben, ob er mir es nicht zutrauen würde. Und das war dann wenigstens eine Form der Zusammenarbeit, die mir natürlich auch ermöglicht hat, wieder mit der Familie in Kontakt zu kommen. Denn es ist schwer, wenn einer als anderer Mensch, muss man sagen, nach 6 Monaten zurückkommt und jetzt sollst du wieder die Fäden aufnehmen. Wenn der Kontakt geblieben ist, dann muss man vieles gar nicht besprechen. Und da gibt es so Missverständnisse, wo man sich über Probleme mit einem Wort hinwegturnt. Patienten-Empowerment. Das führen unsere Reformen im Mund. Der Patient, der muss, sie bringen es so, der Patient muss bestärkt werden. Er muss sich auskennen mit seiner Krankheit. Er soll sich selbst managen und er soll uns in Ruhe lassen, so ungefähr. Der Patient versteht unter Patienten-Empowerment, ich werde bestärkt, ich finde Leute, die um mich herum mich stützen und mich stark machen, in dieser krisenhaften Zeit zu bestehen. Ich habe auch solche garstigen Assoziationen bei der personalisierten Medizin. Ja, der Patient glaubt, endlich werde ich als Person wahrgenommen. Endlich bin ich die Person im Mittelpunkt. Weil wie seine Gene ausschauen, da vertraut er natürlich schon drauf, dass der Fachmann sich darum kümmert. Aber das wertet ihn noch nicht auf. Die Stellung des Allgemeinmediziners bei der Behandlung, habe ich Ihnen schon angedeutet, die hat sich sehr geändert. Also die Kinder, von Kindern, das muss man einsehen, da ist man eigentlich auch froh, weil wir haben es in dem Vortrag über die Zytostatika und über die Chemotherapie gehört. Und ich habe auch jetzt wieder miterlebt, ein 2-jähriges Kind mit einer hämatologischen Erkrankung und einer Therapie von über 11 Monaten. Welche Krisen, welche lebensbedrohlichen Wochen da überstanden wurden. Und jetzt ist dieses Kind zwar etwas hinten im Alter und in der Entwicklung, aber wieder am Durchstarten. Großartige Sache. Aber früher war es so, wenn ich einen Patienten mit dem Verdacht auf ein Malignom einer internen Abteilung zugewiesen habe, dann ist dieser Patient zurückgekommen nach einigen Tagen und in den allermeisten Fällen war die Diagnose gestellt. Heute werden solche Patienten zurückverwiesen in den niedergelassenen Bereich. Ich kann Ihnen ganz aktuell von einer Frau berichten, junge Frau, deutlich jünger als ich, die bei einer Koloskopie ein unüberwindliches Hindernis im Darm hatte, bei einer Darmspiegelung. Und es war von dem Untersucher die Diagnose gestellt, hier muss eine Raumforderung, hier muss ein Tumor von außen den Darm abquetschen, deswegen kommt er nicht vorbei. Er hat sie zum Ultraschall zugewiesen, ja, der Ultraschall das bestätigt, da ist was. Es hat 3 Monate gedauert, bis diese Frau jetzt operiert ist und es war Gott sei Dank eine Endometriose-Ansammlung, also eine gutartige Sache. Aber diese 3 Monate sind unzumutbar. Und wir haben das jetzt, das sind keine Einzelfälle. Es werden Leute mit einem Lokalrezidiv im Magenstumpf in den niedergelassenen Bereich zur Biopsie geschickt. Und der niedergelassene Arzt sagt, dass das ein Wahnsinn ist und dass er das nicht macht. Und dann rufe ich auf der Abteilung an, bei der Krankenschwester oder bei der Sekretärin, die Termine einteilt und jubelt denen den Patienten über den Umweg der ambulanten Untersuchung wieder zu, damit was weitergeht. Es liegt heute wirklich im Argen und wir sind eigentlich im niedergelassenen Bereich jetzt schon zu einem guten Teil dazu da, irgendwie die Patienten hineinzuquetschen. Und wenn Sie, um das nur nebenbei zu sagen, heute, und seit ein paar Tagen hören wir die Forderungen des Patientenanwalts und die Nicht-MR-Termine und so weiter, es ist natürlich lächerlich, den stationären Bereich abzubauen, Ambulanzen zu schließen, wo Patienten den Zettel in der Hand haben, dann soll ich kommen und wenn er kommt, gibt es die Ambulanz nicht mehr. Tatsache. Und die Leistung im niedergelassenen Bereich zu limitieren. Die Röntgenologen haben ein Limit. Alles, was sie drüber machen, machen sie kostenlos. Bei der Gerätschaft, bei dem Personal ist das eine Zumutung. Das können sich die Gebietskasse leisten, eine Röntgenambulanz zu führen, die rote Zahlen schreibt, was eine Kunst ist. Aber die können das und da macht es ja nichts. Aber der niedergelassene Bereich kann sich das nicht leisten. Lassen Sie mich zur Rolle der Allgemeinmedizin noch sagen, dass wir natürlich, und das werden Sie jetzt schon gemerkt haben, wir sind näher am Boden. Ich schaue mir diese Vorträge an, ich bewundere die Fachleute, aber ich würde auch nicht mitkommen. ich steige recht bald aus, wenn es ins Detail geht. Und dem Patienten geht es auch so. Und so ist es also unsere Aufgabe, dieses Kontinuum zu sein an seiner Seite, bis er wieder herauskommt in doch sehr vielen Fällen aus dieser krisenhaften Situation. Die allgemeine Medizin befasst sich kritisch mit dem medizinischen Alltag und natürlich auch mit dem onkologischen Alltag. Und da darf ich die Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin ins Treffen führen und knüpfe an, was der Begrüßungsredner der Sozialversicherung und der gewerblichen Wirtschaft gesagt hat, der mehr evidenzbasierte Entscheidungen gefordert hat. Ich weiß nicht, ob es Sie überraschen wird oder einen Sturm der Entrüstung hervorrufen wird, wenn ich sage, die Mammographie hat keine Evidenz. Wer glaubt, welche Frau glaubt, durch die Mammographie für die Zukunft etwas zu tun und ihr Krebsrisiko zu senken, diese Frau irrt. Dass die Mammographie in diesem Ausmaß ein Thema ist, ist ein Politikum und nicht evidenzbasiert. Zumindest gibt es gute Argumente für diese Behauptung. Das PSA-Screening bei Männern, das Gleiche. Es ist die Wissenschaft nicht in der Lage, zwischen dem gefährlich werdenden und dem harmlos die letzten Jahre des Mannes begleitenden Prostatakrebs zu entscheiden. Die Zahl derer, die durch voreilige Operationen verstümmelt wurden, ist größer als die Zahl derer, die ihr längeres Leben verdanken. Wir haben die 5-Jahres-Heilung besprochen. Bedenken Sie, dass man 5 Jahre auch dann leichter überleben kann, wenn man früher diagnostiziert wird. Wie viele Leute wirklich länger leben durch die moderne Krebstherapie? Das kann man mit der 5-Jahres-Heilung nicht beantworten, mit diesem Parameter. Sie wissen oft früher, dass sie krank sind und überleben daher die 5 Jahre. Die Firmen forschen alle in Onkologie. Es gibt 2 große Hoffnungsgebiete für die Pharmaindustrie. Das ist die Impfung und das ist die Onkologie. Und damit sind wir schon bei der HPV-Impfung, der Impfung gegen Krebs. Auch ihre Evidenz ist mickrig. Diese Dinge auszusprechen, disqualifizieren natürlich vor manchem Fachmann den Allgemeinmediziner. Sie können sich vorstellen, dass wütende Briefe dann hin und her gehen. Wenn es Sie interessiert, TGAM, Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin, TGAM, Homepage nachschauen, Sie finden dort all diese Broschüren, die sehr gut dokumentiert sind. Wann hören wir auf, einen Patienten zu behandeln? Ich werde Ihnen mein letztes bitteres Erlebnis schildern. Ich betreue seit vielen Jahren einen ganz bewundernswerten Mann, Doktor der Medizin, der das nie ausgeübt hat, sehr gläubig, 92 Jahre alt. Er war mein lustiges PSA-Beispiel, denn er hatte ein Prostatakarzinom nachgewiesenermaßen, denn er hatte am Penis eine Metastase und sein PSA war unter 1. Leider Gottes bekam er eine Blutung aus der Blase, er hat im Harn Blut gehabt und das hat nicht aufgehört. Und obwohl wir uns eigentlich in vielen Gesprächen einig waren, nichts zu tun, weil es ihm ja gut gegangen ist, habe ich ihn dann doch einem lieben Freund von mir vorgestellt, der Urologe ist. Diese Blutung kam zum Stillstand. Der Patient war Privatpatient. So kam er an einem Onkologen und der Onkologe an ihm nicht vorbei. 92 Jahre, gut gelebt, wunderbares Haus. Also es war familiäres Netz, wunderbar. Ich würde so gerne länger bei euch bleiben, waren seine Worte zur Familie. Der Onkologe hat ihn immer wieder überredet, doch eine Chemotherapie zu versuchen. Und er hat ihm immer wieder von seiner Woche 4 Tage mit Speiberei und Übelkeit aufgebrummt. Und wir haben in unzähligen Gesprächen immer wieder durchgekaut. Herr Doktor, Sie sind 92, ja, ich weiß, und wir waren uns einig. Und dann war es so, dass er gesagt hat, ich fahre jetzt noch einmal zum Herrn Professor, Onkologenprofessor. Er hat sich schon mich bemüht, ich werde ihm sagen, dass ich also ihm bitte, dass wir aufhören und es geht mir gut und so weiter. Und da sprach dieser Professor, dass meine Vorstellungen und meine Bestärkungen vernichtende Wort. Herr Doktor, für die palliative Medizin sind Sie mir noch zu schade. Der Herr Doktor starb im Krankenhaus recht bald darauf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde Ihnen wahrscheinlich nichts Neues gesagt haben und danke Ihnen trotzdem, dass Sie mir zugehört haben. Danke, dass Sie mir trotzdem zugehört haben.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Euler, für diese nicht nur Anekdoten, sondern sehr anschaulich machenden Erlebnisse aus dem niedergelassenen Bereich. Ja, möchte aus dem Publikum, bevor wir in die Pause gehen, jemand noch ergänzend oder verständnisfragend anknüpfen? Meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Also das war sozusagen mehr pointiert am Anfang, aber doch die Frage der Zeit. Also wenn der Hausarzt, wie Sie das geschildert haben, derjenige ist, bei dem dann doch sehr problematische Fäden wieder zusammenlaufen oder also Gespräche geführt werden, mit denen, wie Sie das auch geschildert haben, eine gewisse Überzeugungsarbeit argumentativ auch geleistet, empathisch geleistet wird, wie schafft der Hausarzt das, wenn er als Kassenarzt eben 6 bis 8 Minuten pro Gespräch zu verwenden. Könnten Sie da vielleicht?
Ich finde 6 bis 8 Minuten gar nicht schlecht. Wenn man so liest, ja, die Leute gehen so gerne in die Ambulanz, weil dort wird ihnen sofort alles geboten. Also ich glaube manchmal nicht einmal 6 bis 8 Minuten. Und dann dürfen Sie eines nicht vergessen. Diese Patienten sehen wir öfter. Und immer wieder 6 bis 8 Minuten und 1 bis 2 Mal am Tag haben Sie bei Ihren Patienten, welche, die sind 20 Minuten bei Ihnen. Und in meinem Wartezimmer läuft das Zitat vom Herrn Professor Erwin Ringel auf dem Bildschirm: Wer im Sprechzimmer sprechen will, muss im Wartezimmer warten. Und deswegen ist es, kann das nicht bei jedem so sein, aber immer. Und wissen Sie, es ergibt sich dann aus diesen oftmaligen Gesprächen ein Bild. Es sind ja, das viele der Patienten sagen, bitte, das referieren Sie eine Stunde über meine Krankheit, sondern er kommt und sagt und hat eine Frage. Und da kann ich Ihnen auch sagen, ich hatte eine Patientin mit dieser Aufklärung, mit dem Gespräch. Die lag im Krankenhaus, sie wusste, dass sie Krebs hat und dann kam der professionelle Aufklärer, die Krankenhauspsychologin, zu ihr. Das ist ja auch so ein Problem. Die liegt im Bett, liest vielleicht gerade die Zeitung, ja, dann kommt die, sagt, ich bin Frau, möchte über ihre Krankheit sprechen. Dann sagte diese Bauersfrau aus Mörbisch zu ihr, wie sie mir dann erzählt hat: Frau Doktor, dass ich sterben muss, weiß ich. Wann ich sterben muss, weiß ich noch nicht. Wenn Sie das wissen, kümmern Sie uns, sagen Sie mir's. Dieselbe Frau hat zu mir gesagt, bei offenen Kontakten: Herr Doktor, wenn Sie einmal zu mir nach Hause kommen auf Visite und ich liege im Bett, dann holen Sie den Pfarrer und kommen Sie wieder. Ich kam zu ihr einmal und sie lag im Bett. Und ich sage zu ihr: Frau Travitsch, liegen Sie zufällig im Bett oder kann ich auf unsere Abmachung zurückkommen? Sie können darauf zurückkommen. Also es braucht nicht immer viele Worte und lange Zeit, dass man sich verständigt.
Danke für Ihr Stichwort. Es braucht nicht lange Zeit, um viele Worte zu wechseln. Unsere Pause ist ein bisschen verkürzt, also wir sind aber gut in der Zeit. Sind wir gut in der Zeit, ja. Ich würde bitten, dass Sie um, sagen wir, 10 nach 11 sich wieder hier einfinden für den zweiten Block und schauen Sie doch beim Registriertisch vorbei, werfen Sie Ihre Registrierungskarte ein. Wir sehen uns dann wieder nach der Kaffeepause.